ins Gewehr, der Führer ruft. Freiburg am Kriegsende 1944-45, Freiburg am 8. Mai, Folge 14, die Adolf-Hitler-Straße wird umbenannt.
Ein langer Weg zum Dritten Reiche, man soll's nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreif.
Heute fingen wir mit dem Mohnhacken an. Es ist eine mühsame Arbeit. Viel Unkraut ist drin, aber am Ende wird unsere Mühe auch belohnt. Denn was ist heutzutage doch so eine Kanne voll Mohnöl wert? Auch haben wir gelbe Rüben dazwischen gesät. Am Nachmittag fing es plötzlich vom Rhein oder Kaiserstuhl her zu schießen an. Es hört sich wie Flak an. Es war aber doch nirgends kein Flugzeug zu hören. Und zudem, wir sind ja feindbesetztes Gebiet. Später wurden wir aufgeklärt. Es soll dies das Zeichen dafür gewesen sein, dass nunmehr der Friedensvertrag unterzeichnet worden sei. Von uns natürlich bedingungslos.
Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Diese bedingungslose Kapitulation wurde für das deutsche Oberkommando durch Feldmarschall Jodl am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr morgens in Reims, Frankreich unterzeichnet.
Als am 8. Mai die Kapitulation der deutschen Wehrmacht verbreitet und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs besiegelt wurde, gab es in Freiburg bereits Anordnungen der französischen Besatzungsmacht. Die Verordnungen vom 8. Mai 1945 in Freiburg betrafen die Umbenennung aller Straßennamen, die den Nationalsozialismus repräsentieren.
Der kommissarische Leiter der Stadt Freiburg, Dr. Keller, gab im Auftrag der französischen Militärregierung die Umbenennung der Straßen, die an das nationalsozialistische System erinnern, bekannt. Adolf-Hitler-Straße, umbenannt in Habsburger Straße, Kaiser-Josef-Straße, Günterstal-Straße. Danziger Freiheit umbenannt in Johanniskirchplatz, Hindenburgplatz in Holzmarkt, Kirchstraße in Türenstraße, Ludendorffstraße in Merzhauserstraße, Schlageder-Straße in Erasmusstraße, Schlageder-Kaserne in Vauban-Kaserne und die Bahnhofstraße in die Vauban-Straße.
Die Verordnungen vom 8. Mai 1945 in Freiburg betrafen die Entfernung aller nationalsozialistischer Hoheitszeichen. In der Anordnung des kommissarischen Leiters der Stadtverwaltung heißt es unter anderem:
In diesem Zusammenhang bitte ich zu prüfen, dass die Hakenkreuze und Ähnliches in allen Ämtern entfernt werden. Auch in Schildern, Stempeln und anderen Dingen müssen die Hakenkreuze verschwinden.
Einen Tag nach Adolf Hitlers Geburtstag, an dem der Alemanne, das Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens, in seiner letzten Ausgabe noch ganz auf den Endsieg gesetzt hatte, waren französische Truppen in Freiburg einmarschiert. Der Einzug der französischen Truppen in Freiburg am 21. April 1945 hatte dem 12-jährigen Schreckensregiment des Nationalsozialismus ein Ende gesetzt.
Thomas Mann am 10. Mai 1945 im deutschen Dienst der BBC in seiner Ansprache zum Kriegsende.
Man muss hoffen, dass das Mitglied des deutschen Kapitulationskomitees, Graf Schwerin Krosigk, nicht nur dem Sieger zum Munde reden wollte, als er erklärte, Recht und Gerechtigkeit müssten fortan das oberste Gesetz deutschen nationalen Lebens sein und Achtung vor Verträgen die Grundlage internationaler Beziehungen. Das war eine indirekte und allzu schonende Verleugnung der moralischen Barbarei, in der Deutschland länger als 12 Jahre gelebt hat. Man hätte sich eine direktere, ausdrucksvollere gewünscht. Aber der Fluch, den das deutsche Volk heute, wie ich glauben möchte, gegen seine Verderber im Herzen trägt, klingt doch wenigstens darin an. Ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte.
Furchtbar. Zurück zu Freiburg. Nach der Besetzung durch die Franzosen, die ohne viel Blutvergießen und größere Schäden abgelaufen war, setzte in Freiburg die Stadtverwaltung ihre Arbeit fort. Der von den Nationalsozialisten für eine Notverwaltung Freiburgs vorgesehene Leiter, der städtische Oberrechtsrat Dr. Max Keller, wurde von den Franzosen akzeptiert. Dazu hat sicherlich beigetragen, dass dieser niemals Parteimitglied der NSDAP geworden war. Am 1. Juni 1945 wird er dann zum Oberbürgermeister ernannt. Keller hatte bereits am 22. April 1945 eine Besprechung mit dem französischen Standortkommandanten über die ersten Maßnahmen. Vordringlichste Aufgaben waren die Bekämpfung des Hungers und der Wohnungsnot sowie der Schutz der Zivilbevölkerung vor Übergriffen, Vergewaltigungen und Plünderungen. Hier waren die Kräfte der Verwaltung auch in der ersten Zeit der Besatzung in hohem Maße gefordert. Die Verhältnisse waren alles andere als geordnet. Viele Menschen verließen die Stadt. Es kam zu Plünderungen durch Franzosen, ehemalige Fremdarbeiter und nicht zuletzt durch Deutsche, zum Beispiel bei der Plünderung des Lebensmittellagers am Güterbahnhof. Gegen die Plünderer ging die Stadtverwaltung auf Geheiß der französischen Militärregierung, die sich in der Gewerbeschule in der Lessingstraße einquartiert hatte, mit einer drastischen Verordnung vor. In einem Plakat vom 27. April 1945 heißt es:
Appel. Par ordre du gouvernement militaire, tous les effets volés dans les dépôts et magasins alimentaires ou autres.
Aufruf. Auf Befehl der Militärregierung sind alle in Lebensmittellagern, Lebensmittelgeschäften oder sonst geplünderten Waren aller Art innerhalb von 48 Stunden im Rathaus abzugeben. Todesstrafe hat jeder zu erwarten, der diese Waren nicht zurückgibt, auch wenn er sie von dritter Hand erhalten hat. Wer weiter plündert, wird auf der Stelle erschossen. Freiburg, den 27. April 1945. Im Auftrag der Militärregierung, der kommissarische Leiter der Stadtverwaltung.
Die ersten Maßnahmen der Besatzungsmacht waren weitgehend durch Sicherheitsüberlegungen für die eigene Truppe bestimmt. Denn die Franzosen rechneten noch sehr lange mit Widerstand der Wehrwolfverbände, trotz der friedlichen Übergabe der Stadt. Hieraus erklären sich auch die scharfen Befehle der ersten Wochen, die durch Plakatanschläge bekannt gemacht wurden. Beinahe ununterbrochen trafen bei der Stadtverwaltung Befehle der Militärregierung ein, die umgesetzt werden mussten. Die ersten Verordnungen der Franzosen betrafen
die Ausgangssperre. Ab 23. April zunächst von 19 bis 7 Uhr, bald auf 20.30 Uhr heraufgesetzt. Ab 13. März galt die Ausgangssperre von 21.30 Uhr bis 6 Uhr.
Das Verbot zum Verlassen des Stadtgebietes, soweit nicht besondere Ausweise ausgestellt waren, am 15. Mai wurde der Bewegungsspielraum zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf 6 Kilometer, am 1. Juni auf 12 Kilometer festgelegt.
Die Ablieferungspflicht für Waffen, auf deren Nichteinhaltung drakonische Strafen bis hin zur Todesstrafe standen.
Anmeldepflicht für Radiogeräte und Ähnliches.
Schließung von Banken und Schulen.
Ferner hatte das französische Militär die oben erwähnte Umbenennung der Straßennamen, die Entfernung aller nationalsozialistischer Hoheitszeichen und die Abgabe aller militärischen Gegenstände befohlen. Außerdem wurden für alle männlichen Zivilisten eine Grußpflicht gegenüber alliierten Offizieren eingeführt.
Aus einer Bekanntmachung des Bürgermeisters von Emding im Auftrag der Militärregierung: Im Auftrag der Militärregierung gebe ich Folgendes bekannt. Alle deutschen Männer sind verpflichtet, die französischen Offiziere durch Abnehmen des Hutes oder, bei nicht vorhandener Kopfbedeckung, durch Verneigen zu begrüßen. Männer, die beim Vorbeigehen eines Offiziers auf einer Bank sitzen, haben sich zu erheben und in gleicher Weise zu grüßen. Personen, die gegen diese Anordnung verstoßen, laufen Gefahr, außer einer persönlichen strengen Strafe, eine Kollektivstrafe für die ganze Bevölkerung der Stadt herbeizuziehen. Der Bürgermeister von Emmendingen, Faller.
Als Garantie für die Einhaltung der Verordnungen verlangte die französische Militärverwaltung von der Stadtverwaltung eine Liste von Freiburger Bürgern, die mit ihrem Leben für das friedliche Benehmen der Freiburger hafteten.
Die eigentliche Anforderung an die Stadtverwaltung und die französische Besatzungsmacht stellten jedoch der Hunger und die Wohnungsnot dar, die die nächsten Nachkriegsjahre bestimmen sollten.
Möge die Niederholung der Parteifahne, die aller Welt ein Ekel und Schrecken war, auch die innere Absage bedeuten an den Größenwahn, die Überheblichkeit über andere Völker, den provinziellen und weltfremden Dünkel, dessen Kraft ist der unleidlichste Ausdruck der Nationalsozialismus war. Möge das Streichen der Hakenkreuzflagge die wirkliche, radikale und unverbrüchliche Trennung alles deutschen Denkens und Fühlens von der narzisstischen Hintertreppenphilosophie bedeuten, ihre Abschwörung auf immer.